unsere Highlights der Saison, ein kleiner Rückblick auf 2024 und auch ein paar kleine News heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen zum großen Saisonabschluss 2024. Die Rennen sind alle geschlagen, Weltmeistertitel wurden vergeben und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt natürlich zum Ende des Jahres, zum Ende der Saison noch einmal ein kleines Roundup von uns für euch hier über die Saison. Was waren unsere Highlights, was waren unsere Lowlights, Überraschungen, Enttäuschungen etc. Wir widmen uns da ganz der Formel 1 so 2024, aber ohne Blick in die Zukunft geht es natürlich auch nicht. Ein paar News haben wir für euch zusammengetragen und das besprechen wir jetzt heute. Und wir, das sind Gott sei Dank jetzt am Abschluss nochmal die geballte Overtake-Kompetenz in Form von René.
Hallo.
Und Matti.
Hallo.
Wunderbar. Leute, die Saison ist geschlagen. Jetzt einmal noch, bevor wir quasi die Overtake Awards vergeben, die wir eigentlich nie so betitelt haben, aber ich finde es eigentlich ganz passend. Wir haben auch noch keine rausgeschickt, aber haben auch keine Adresse. Einfach, ich glaube, es ist ein Postfach in Monaco und irgendwer holt sich schon ab.
Wann ist die Gala?
Stimmt.
Ich habe meinen Anzug nicht gereinigt.
Die große Overtake Gala. Wir werden da jetzt natürlich dann so ein paar Highlights besprechen. Wenn ihr jetzt die Saison als Gesamtes zurückblickt, gerade im Vergleich natürlich zur vergangenen Saison, die wir besprochen haben, wo würdet ihr die so ungefähr einreihen, was die Excitement, was die Aufregung oder was auch die Qualität angeht?
Oh, ich würde sagen, in den Saisonen, in denen wir broadcasten, war es für mich eine der besseren. Es kommt natürlich nicht zur 2021er Season mit Abu Dhabi hin, aber ich würde sagen, es reiht sich gleich dahinter ein, weil wir keine komplette Dominanz eines Teams erlebt haben und weil es ein ergebnisoffener Kampf war und auch weil es wieder zwei verschiedene Weltmeister gab bei den Konstrukteuren und bei den Fahrern. Deswegen würde ich sagen, in den Seasons, in denen wir aufzeichnen, solide auf Rang 2.
Matti, wie schaut's bei dir aus?
Ja, war okay.
Also, das höchste Lob, das man von Matti kriegt.
Na, sie war definitiv besser als die zwei Jahre davor. Was man aber auch sagen muss, wir hatten viele Gewinner, was ja prinzipiell gut ist. Allerdings haben oft die Sieger so einen großen Abstand zu Platz 2 oder 3 gehabt, dass mir die Spannung bei manchen Rennen einfach gefehlt hat. Das fand ich ein bisschen schade, weil es ist mir dann eigentlich relativ egal, ob der Ferrari 30 Sekunden schneller als die anderen ist auf der Strecke oder der McLaren oder der Red Bull, weil einen Kampf um Platz 1 haben wir dann trotzdem nicht gesehen. Das ist so ein bisschen, deswegen würde ich sagen, war sie okay. Von den insgesamt, dass wir unterschiedliche Gewinner haben, war es natürlich eine der besten überhaupt, muss man auch sagen. Ja.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, ich bin mich da auch beinahe anschließen. Es ist natürlich, die letzten zwei Saisonen waren da ein bisschen ein Ausreißer, die verschwimmen auch komplett, da habe ich jetzt nicht so viel im Kopf, wo man sagt, das war ein besonderes Highlight, weil es war einfach diese Dominanz von Max, der frühe Weltmeistersieger. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, das ist im Gedächtnis geblieben. Aber die Saison, ja, man hat zwar auch am Anfang gedacht, die Saison verläuft weiter so. Wir hatten so, auch Führungswechsel, wo man sagt, das Auto ist jetzt aktuell das Beste, es sind wieder mehr Teams nach vorne gekommen, wie schon gesagt, sehr viele verschiedene Sieger von den Top-Teams und ja, das hat dann so ein bisschen auch auf jeden Fall für Abwechslung und für eine Unberechenbarkeit gesorgt, auch wenn ich zustimmen muss, Mette, dass es halt dann eben immer gewusst hat, okay, dass man gemerkt hat, dass eine Strecke für das Team, okay, die sind jetzt sehr stark, das ist eine Strecke für das Team, die sind jetzt sehr stark. Aber waren natürlich doch ein paar coole Sachen dabei. Ich würde sagen, bevor wir jetzt das nochmal besprechen, machen wir noch gleich diesen News-Blog, diesen kleinen. Ein paar Sachen haben sich noch getan und die wollen wir natürlich auch noch besprechen, bevor es dann nächstes Jahr dann nicht unbedingt schon schlagend wird für diese zwei News, die wir haben, aber sonst werden wir wahrscheinlich nicht mehr drüber reden. Eine der größten Sachen, die bekannt wurden, über die wir auch noch nicht gesprochen haben, ist natürlich, ich weiß gar nicht, wie weit wir das besprochen haben, dass ab 2026 Cadillac als neues Team an den Start gehen wird. Das ist quasi das Team mit General Motors, das aus dem ja, Andretti-Konstrukt da hervorgegangen ist. Ist jetzt nicht mehr so involviert, der Herr Andretti, dass man da, sein Name steht auch nicht mehr drauf, ist jetzt offiziell das Cadillac-Team meines Wissens nach. Und es ist auch schon bekannt, ab 28 wahrscheinlich werden sie mit einem eigenen Motor an den Start gehen, aber ab 26 geht's schon los und hier wird man zu einem Ferrari-Motor greifen. Ferrari damit ein weiteres ja, Vertragspartner-Team dabei. Wir haben ja Haas und Sauber, also Sauber wird dann zu Audi, wird dann wegfallen. Haben wir sonst noch einen? Nein, gell?
Nein.
Genau, dann haben wir wieder quasi, mal schauen, was mit Haas da passiert, aber Cadillac mit Ferrari-Motor. Für euch jetzt schon mal mit dem weiten Blick in die Zukunft, gute Entscheidung, würde ich sagen, oder ist das sowas wie Mercedes oder vielleicht so eine Wildcard wie auch der Red Bull-Motor vielleicht eine gescheitere Idee gewesen?
Ich denke, die Entscheidung ist ganz gut, weil die fahren sowieso im ersten Jahr ganz hinten mit. Weil die haben null Erfahrung in der Formel 1. Also ich glaube, bis die Erfahrung aufbauen und bis das was wird im Team, dauert es ja bekanntlicherweise doch ein bisschen. Und dann haben sie jetzt mindestens mal einen funktionierenden Motor, einen guten, davon gehe ich aus. Und dann können sie sich auf die restlichen Dinge fokussieren. Also gerade für so ein Einsteigerteam, glaube ich, ist die Entscheidung grundsätzlich ganz gut. Insgesamt habe ich wenig Erwartungen an Cadillac in der ersten Saison. Also kann man nicht vorstellen, dass da irgendwas kommt. Wird halt für den amerikanischen Markt ganz gut sein, aber also ich bin wenig hyped bis absolut nicht involviert oder interessiert an Cadillac. Also ich hätte jetzt kein weiteres Team gebraucht. Naja,
ist das vielleicht gemacht. Ist das vielleicht auch so ein Blick, Matti, dass man da sagt, okay, die ist das schon so ein Blick in die ab 2026, neue Motoren, neues Reglement, alles wird anders, dass sich dann Teams entscheiden für einen gewissen Motorenhersteller, dass die vielleicht auch Vergleichsdaten bekommen, dass die sagen, das wirkt wie ein Gesamtpaket. Ist das etwas, wo man dann vielleicht auch davon ausgehen kann, dass der Ferrari-Motor vielleicht für den jetzigen Zustand schon mal vielversprechend ist, dass man da vielleicht schon ein bisschen mehr damit rechnen muss?
Schwierig. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die Motoren mit 26 da irgendwie jetzt schon zu vergleichen. Ich weiß auch nicht, woher die Teams da ihre Daten hernehmen im Vergleich zu anderen Teams, weil irgendwann hat ja während der Saison Helmut Marko ja gesagt, dass der Mercedes-Motor der einzige ist, der irgendwie jetzt die Konkurrenz von ihrem eigenen Motor wäre für 26. Also ich weiß auch nicht, woher der die Daten hernimmt. Keine Ahnung.
Naja, da gibt es so eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich.
Also, ja, man macht auf jeden Fall mit einem Ferrari-Motor nichts falsch, weil schlimmstenfalls fährst halt ein Ferrari. Also sei ja nicht schon. Ja, ich glaube aber auch, dass man keine großen Sprünge die ersten Jahre machen wird. Es gibt ganz andere Teams, die da jetzt schon länger dabei sind. Schaut sich den Aston Martin an. Auch eigentlich keinen großen Sprung bis jetzt
gemacht. Ja, und vor dem Mercedes-Motor. Also wie gesagt, der Motor ist es ja nicht allein. Ja. Deswegen wird schon spannend. Wir werden sehen. Ja. Ich erwarte jetzt keine wilde Story im ersten Jahr. Sonst wäre sie ja wild für alle anderen, oder? Also
ich bin eh gespannt. Also ich finde es ja überhaupt lustig, dass wir jetzt einfach das Team dazu nehmen.
Man will halt nicht verklagt werden. Man will halt nicht von der
Form. Super. Also das heißt, ich mache jetzt einen Aufstand schnell, damit wir irgendein Team in die Formel 1 reinkriegen. Nicht, dass wir Österreicher da irgendwen in der Formel 1 verklagen.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Formel 1 hätte vor Österreich weniger Angst als vor den USA. Aber, aber ja, natürlich die internationalen Fühler der Formel 1, die sind lang, wie wir wissen. Man sucht immer nach neuen Märkten. Der USA-Markt ist jetzt schon mittendrin. Also wir haben da mal ja schon gut mitbekommen, wie der wächst. Und man streckt natürlich auch die Fühler nach anderen wachsenden Märkten auf und aus. Und
Wüste
ist sehr beliebt, ist schon sehr beliebt, aber jetzt geht man ja noch ein bisschen weiter. Man macht zum Beispiel auch die große FIA Award Show, wo die Fahrer dann offiziell ihre Weltmeisterpokale bekommen, macht man einfach ja in afrikanischen Ländern und zwar nicht etwa welche mit großer Motorsport Vergangenheit, wo man sagt, man ist schon mal zumindest in Südafrika gefahren. Nein, es ist Ruanda. Und da hat man, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wie genau passt das zusammen? Und ich bin immer noch nicht sehr viel schlauer geworden, muss ich sagen. Und jetzt hat sich Ruanda als afrikanisches Land auch darum beworben, ein Formel-1-Rennen auszutragen. Dafür muss aber erstmal eine Rennstrecke gebaut werden. Also wir reden hier von 28, 29 laut Medienberichten, dass es da spruchreif werden kann, dass dort gefahren wird. Ich will jetzt eigentlich eure Meinung nicht dazu erfragen, was ihr dazu sagt, sein Compris in Ruanda zu fahren, weil ich weiß nicht, wie euer Wissen über diesen afrikanischen Staat aussieht, aber wahrscheinlich ähnlich klein wie meins, oder?
Sehr rudimentär. Also da gab es einmal einen furchtbaren Bürgerkrieg in den 90er Jahren.
Ja, genau.
Also das verbinde ich auch. Das, was ich über Ruanda weiß. Und dass sie, glaube ich, generell eher nicht böse gemeint, aber vielleicht wäre Infrastruktur noch wichtiger wie eine Rennstrecke.
Das ist halt das, was das halt dazu kommt. Ja, es sind wirtschaftlich scheinbar sehr im Aufschwung im Vergleich auch zu anderen afrikanischen Ländern. Da geht einiges voran, aber ja gut, dass es jetzt politisch scheinbar laut auch dem Wikipedia-Artikel eine Kritik an mangelnder Pressefreiheit, Unterdrückung der Opposition und Manipulation von Wahlen sowie der Destabilisierung von Nachbarländern, das sind halt so Faktoren, wo ich mir denke, da habt ihr euch wieder was ausgesucht, liebe Formel
1. Andererseits muss man da sagen, das spielt doch für die Formel 1 überhaupt keine Rolle.
Ja,
es ist. Also das muss man halt einfach auch dazu sagen. Von dem her finde ich es nett, dass wir in einem anderen Kontinent vielleicht wieder fahren. Also ganz ehrlich, wir haben da schon andere Länder auch drinnen gehabt, muss man halt auch sagen.
Ja, also das stimmt schon, wenn man es danach beurteilt, dann hätte man die Formel 1 schon lange irgendwie, hätte man den Rücken kehren müssen, wenn einem das stört, sag ich mal.
Allerdings war, ja, es ist aber schwierig, oder? Also
Infrastruktur wäre natürlich, da bin ich ganz deiner Meinung, eine viel wichtiger für dieses Land.
Ja, und anstatt, dass man da vielleicht wieder Sportwashing betreibt für, ja, auch einen, wo ich gelesen habe, dass der Präsident halt sehr autoritär regiert, da sind auch Verfassungsregeln geändert worden, dass er länger im Amt sein kann. Und solche Geschichten sind halt immer, weiß ich nicht. Aber ja, es zieht es auch so ein bisschen an, sowas dann in die Formel 1 ins Land zu bekommen natürlich, weil ich glaube, wenn man so demokratisch mal rumfragt, die Länder sind selten dafür, einfach noch eine neue Rennstrecke zu bauen und Geld dafür in die Hand zu nehmen in Zeiten, wo es eigentlich vielleicht andere Sachen wichtiger wären. Deswegen braucht es wahrscheinlich einfach einen, der sagt, so, das machen wir jetzt. Nehmen wir und fertig.
Müssen wir noch mehr Rennen fahren, ist dann auch wieder die Frage, weil ich ab jetzt 24 Rennen sind mir persönlich schon, ich finde es grenzwertig mit den Sprints. Und wenn jetzt da der Plan Richtung 30 Rennen geht und noch mehr Locations.
Ich glaube eher, dass wir ein Rotationsprinzip sehen werden, weil wir haben ja jetzt auch schon gehört, die Niederlande, ich glaube, die haben wir jetzt noch bis 26. Dann
nächstes Jahr fahren sie noch.
Nächstes Jahr fahren sie noch, glaube ich auch. Genau. Ja, und ab dann sind die aus dem Rennkalender draußen.
Gibt Gerüchte, dass Deutschland zurückkommt.
Ja, aber das glaube ich, kann ich mir auch schwierig vorstellen. Ich glaube, da gibt es noch um die Welt noch viele andere, die eher kommen. Ich weiß nicht, ob Audi da irgendwas machen kann, aber.
Ich will einfach normale Rennstrecken.
Oh, das ist ja verzweifelt. Alexander Wurz designt die Strecke in Ruanda. Ich weiß nicht, ob das. Vielleicht ist es ja nicht schlecht. Ich meine, muss ja nicht schlecht sein, neue Strecken zu haben. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, weil man kann es zumindest auch an moderne Autos anpassen. Also wir haben halt da nicht das Problem, dass die Autos dort nicht mal überholen können oder so. Hoffentlich. Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, hast du in Cheetah viele Überholmanöver gesehen, außer auf der Stadtziellinie, die halt einfach lang ist, aber ansonsten tut sich da auch nicht viel.
Ja, okay.
Ich meine, Monaco ist ja genauso. Ich bin ein Verfechter von alten Strecken, aber Monaco hat mit den Autos, wie wir sie jetzt haben, mit diesen riesen Trümmern einfach überhaupt keinen Mehrwert für uns als Zuschauer. Komplett uninteressant.
Ja, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube eben auch, dass es nicht mehr besser wird. Also die Autos werden jetzt nicht auf magische Art und Weise auf einmal wieder so wie früher, dass es auf diesen Strecken mehr Sinn ergibt.
Normale Verbrenner, da brauchen wir nicht so große Autos bauen, weil der Motor kleiner ist. So.
Endlich, sagt's mal einer. Hier.
Ja, endlich. Was wirklich spannend wäre, Matti?
Nachtanken.
dieses Speedlimit in der Boxengasse, wie oft er schon gebremst und gestraft wurde.
Hat doch keinen bis jetzt gestört, dass wir das früher nicht hatten, oder? Ja. Es ist doch nie was passiert.
Es wäre so einfach, weißt, wir brauchen eine Rennstrecke in Ruanda, wir brauchen auch wieder Oldschool-Racing. Oder was vielleicht super spannend wäre, gerade wenn du so Dominantia hast, wie früher bei 24-Stunden-Rennen, einfach zum Auto hinlaufen und selber starten müssen.
Das finde ich aber wirklich cool, tatsächlich so ein bisschen. Ich meine, das ist das Allergefährlichste, habe ich das Gefühl.
Aber überlegt er, wie dann alle so diesen kurzen Sprint von der Boxengasse trainieren würden und vielleicht hüpft einer über die Begrenzung und dann gibt es noch keine Regeln und da muss man darüber diskutieren, das wäre viel kontroverser. Und da schupft den anderen oder halten zurück oder was denn vielleicht die Haas-Fahrer, die wissen, es geht eh nichts, stürzen sie auf einen anderen Fahrer drauf und halten den nieder. Großartig. Also
ja. Ja. Stellt's uns an, wir haben super
also
Ideen.
Also die Zukunft der Formel 1 ist auf jeden Fall mit unseren Ideen sicher, würde ich sagen. Also nicht sicher, aber die Unterhaltung ist gesichert. Unsicher wäre sie auf jeden Fall. Aber
wir übernehmen den Posten von Flavio gemeinsam. Wir machen es mit Flavio gemeinsam. Mehr Unterhaltung für die Formel 1. Boom.
Ja, wir brauchen diesen Typen von der WWE, den Wrestling-Typen, der dann auch diese Football-Liga machen wollte oder gemacht hat. Der bringt da ein bisschen Pep rein. Bevor wir aber jetzt zu weit in die Zukunft natürlich gehen, das sind auch alles Sachen, die jetzt nächste Saison noch nicht mal betreffen, werfen wir doch einen Blick zurück auf die Saison 2024. Wir haben uns so ein paar Kategorien überlegt, wo wir unsere eigenen Highlights, unsere Auszeichnungen, möchte ich es einfach mal so nennen, vergeben. Wir haben auch eine Einsendung bekommen mit ein paar Unterpunkten, die wir dann natürlich auch gerne besprechen. Aber starten wir gleich mal rein. Ich würde sagen, die Königskategorie, etwas, was natürlich auch immer nicht im Schatten steht, aber direkt miteinander in Verbindung steht vielleicht auch natürlich. Wir haben einen Weltmeister und wir wollen natürlich auch den Fahrer des Jahres für unseren Podcast da küren oder zumindest unsere Meinungen da in den Ring werfen. Möchten wir anfangen von euch? Fahrer des Jahres ist natürlich, kann entweder sein, der einfach der Beste oder einer, der möglichst größte Steigerung hat. Was habt ihr da? Also Matti, fang an.
Ich habe als Fahrer des Jahres aufgrund der Tatsache, dass er Weltmeister geworden ist, die Max genommen. Er war in den ersten, weiß ich nicht, bis Miami, was war das, Grand Prix 7-8, hatte er das schnellste Auto. Im Vergleich zu einem anderen Fahrer hat er diese Rennen aber gewinnen können und war dann einfach sehr konstant. Und obwohl der Red Bull so einen kleinen Durchhänger mal zur Mitte der Saison gehabt hat, war er ja trotzdem nicht schlechter als was Platz 5 oder so. Von dem her, ja, hat der Max da einfach nochmal alles rausgeholt und gerade in der zweiten Hälfte des Jahres ist der Red Bull auch wieder eine Spur stärker geworden, hat aufholen können zu Ferrari, war vielleicht nicht ganz so schnell wie der McLaren, aber dennoch hat man dann gesehen, dass der Max, wenn du ihm das Auto gibst, was gewinnen kann, was vorne mitfahren kann, er dann auch aufs Podium fahren kann. Und fand ich schon beeindruckend. Hat er gut runtergefahren, keine Fehler gemacht. Deswegen für mich Fahrer des Jahres.
Kann ich mich nur anschließen. Ich hätte es genauso genommen. Der große Punkt ist einfach die Nervenstärke und die Routine, die er an den Tag gelegt hat. Weil in einem überlegenen Auto zu gewinnen, ist nicht die schwierigste Übung. Aber in einem Auto zu gewinnen, das eben nicht mehr das schnellste ist, und die Nerven zu behalten und eiskalt abgebrüht zu sein, das ist eine große, große Stärke meiner Meinung nach. Deswegen kann ich da nur Max nehmen, weil rein von der Maschine hätte er wirklich nicht Weltmeister werden müssen. Also seit Miami war das Auto nicht mehr besonders. Man saß am Teamkollegen. Ich glaube, der Checo hat ja einen Verstappen-Rekord aufgestellt. Ein Jost-Verstappen-Rekord, der war so weit hinten, weiter hinten im Verhältnis wie der Jost damals auf seinen Teampartner. Und da sieht man nämlich, wie schwierig eigentlich auch das Auto war. Also dementsprechend muss man sagen, dieser Titel jetzt, der ist hochverdient. Ist wahrscheinlich der verdienteste Titel von ihm, neben dem Titel 21, wo das Rennen auch knapp war. Weil die anderen beiden, da war die Maschine gut. Also da war mir klar, wenn er sie nicht wehtut, passt.
Dann rollt das Auto selber ins Ziel.
Ja, aber das war großartig gefahren von Max.
Naja, das muss ich sagen, sind wir also eh einstimmig, weil ich habe natürlich überlegt, das ist ein bisschen, ob ich da jetzt ein bisschen fancy werde und so, ob es irgendeinen Fahrer gegeben hat, der mit dem, was er hatte, mehr rausgeholt hat, sage ich mal so schlussendlich. Aber ich glaube, das ist auch eher selber, eben wie ihr schon gesagt habt, ab der zweiten Hälfte der Saison, dass man da auch einfach sieht, dass er mit einem ähnlich gutem Auto, aber trotzdem, sage ich mal, das meiste rausholen kann. Auch wenn es jetzt nicht das dominante Auto ist, kann er gewinnen und er kann auf jeden Fall immer mitfahren und reißt nie ab. Und das siehst du eigentlich von keinem dieser Fahrer, diese unfassbare Konstanz. Und selbst als irgendwie dieser Weltmeisterkampf da ausgerufen wurde, ist es nie knapp geworden. Ja, das war einfach, wie sehr gut gesagt, einer der verdientesten Titel quasi. Da gab es keinen, der ihm das streitig machen konnte, spätestens noch nach Brasilien. Also ja, für mich definitiv der Fahrer des Jahres, der Fahrer der Saison, Max Verstappen. Und dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Punkt, das Team des Jahres. Hier haben wir natürlich dann andere Faktoren auch drinnen. Ich hab's, ja, ich finde, ich fange einfach mal an und habe es mir da einfach gemacht, vermeintlich. Ich habe nämlich McLaren als Team des Jahres. Kann man sagen, ja gut, haben Konstrukteurstitel schlussendlich geholt. Leichter Pick, aber für mich geht das da auch mehr um eine Entwicklung. Für mich ist das mehr die Belohnung eines Prozesses scheinbar, der da über die letzten Jahre gegangen ist. Es gab irgendwie nicht irgendwie diese Wunderwaffe, die auf einmal entstanden ist, sondern ich habe das Gefühl, dass dieses Team aus einer gewissen, ich möchte nicht sagen Bedeutungslosigkeit, aber aus einem Nimbus, mal ist man schlecht, mal gewinnt man sogar ein Rennen, aber die restliche Zeit ist man irgendwie unbedeutender. Hat man sich da wirklich auch über die letzten Jahre stetig verbessert, hatte dann diese Phase, wo Lando auch ständig auf dem Podium war und dann endlich hat man diese Rennen gewonnen, hat mit Oscar Piastri einen tollen Fahrer noch, der Lando ergänzt, hat auch scheinbar wirklich hat man es hinbekommen, dieses Auto dominant zu machen für gewisse Rennen und hat man schlussendlich auch durch eine gute Teamleistung und nicht unbedingt eine Einzelfahrerleistung diesen Konstrukteurs-WM-Titel dann geholt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob man da über die nächsten, sagen wir mal, 1 bis 3 Jahre diese Tendenz und diese Leistung aufrechterhalten kann, ob man da vielleicht dann wieder in ein Loch fällt oder nicht. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, deswegen für mich McLaren Team des Jahres als Belohnung schlussendlich für vermeintlich gute Arbeit.
Finde ich auch, können wir auch noch anschließen, weil wenn wir überlegen, was das für eine Sackgasse war zu Beginn der letzten Saison, wo die wirklich, wo wir drüber gescherzelt haben, die wären totletzter, haben sie die zurückgekämpft. Und ich finde es auch interessant, wenn man es rankt oder in Vergleich setzt mit Alpine, die ja eigentlich vor 3 Saisonen noch mehr oder weniger der Gegner waren, so im Midfield. Es gab bei beiden Teams so einen Downfall, aber bei McLaren ist der unglaublich schnell überwunden worden und wie du sagst, das Team funktioniert super, weil du mit Oscar und Lando eigentlich 2 ebenbürtige Fahrer hast, was insofern wild ist, weil der Oscar eigentlich sehr wenig Erfahrung als Profi-Rennfahrer in der Formel 1 hat verglichen mit dem Lando und trotzdem ihm absolut sozusagen die Schneid abkauft. Also das ist schon beeindruckend. Was mir halt auffällt, ist generell bei der Persönlichkeit des Lando. Er war dieses Jahr noch nicht reif für einen Weltmeister. Da hat ihm diese mentale Stärke, die Max hat, gefehlt.
Genau, ich glaube aber trotz, und mit Hilfe dieses Teams hat man, finde ich, dann ist es ihm da möglich gewesen, überhaupt so weit vorne mitzufahren. Und ich glaube, dass das eben in anderen Bedingungen vielleicht nicht so einfach gewesen wäre. Matti, was ist dein Team des Jahres?
Ich mache es kurz und knackig. Wenn man seit 98 den ersten WM-Titel einfahrt, kann man als Team des Jahres da gut rausgehen. Von dem her ist es McLaren geworden.
Genau.
Ja, hatten auch, glaube ich, die beste Boxencrew dieses Jahr. Ja,
unfassbar stark. Und auch so, man ist relativ skandalfrei, wenig Aufregung. Man hat irgendwie von innen heraus jetzt keine,
ja, voll keine
Spannungen. Du hast einen Zac Brown, ich gefühlt Andres Stella bekommt da immer so schön irgendwie den Rücken freigehalten. Ich glaube, der kann einfach seine Arbeit machen, während Zac Brown da irgendwie als Aushängeschild nach außen ist. Das hat man ja bei anderen Teams ein bisschen schlechter, wenn wir jetzt am Anfang der Saison bei Red Bull denkt. Ja, das ist, finde ich, das ist, funktioniert anscheinend sehr, sehr gut zurzeit.
Wobei McLaren auch wirkliche Weltmeisterunterstützung jetzt gehabt hat. Wenn ihr das mitbekommen habt, der Fernando hat sich da ein bisschen selber die Krone aufgesetzt und hat gesagt, naja, der eigentlich, er hat das natürlich als Spaß gemeint, aber trotzdem fand ich es cool. Hat er ja gesagt, ja, man muss ihm da ja eigentlich auch danken, weil den Andrea Stella hat ja eher von Ferrari mitgebracht, als er damals McLaren gegangen ist.
Und was wäre McLaren ohne die Fernando-Jahre gewesen, wo sie rausgefunden haben, was am Motor alles nicht
war? Das war Pionierarbeit, ja.
Der hat das erst möglich gemacht, die Vorarbeit. Der Fernando. This car is lovely to drive. Ich kann mich noch erinnern vor einer Season. Und jetzt ist es 2 Jahre die gleichen Scheißprobleme. Was ich am Fernando übrigens mag, Entschuldigung für den Einwurf, ist, er ist nicht der Silent Quitter. Also bei ihm kann man nicht sagen, es wusste ja niemand, dass er unzufrieden ist.
Das Geld am Konto wird ihn trösten wahrscheinlich.
Ja. Ich hoffe.
Ziemlich sicher.
Genau. Also für die nächste Kategorie haben wir so ein bisschen, würde ich sagen, ist es ein bisschen offener zum Interpretieren. Auch wir haben die Überraschung des Jahres. Ich sehe es, wir haben danach noch die Enttäuschung des Jahres. Deswegen vielleicht eher, Überraschung kann eher positiv konnotiert sein. Wenn ihr irgendwas anderes habt, natürlich auch absolut legitim. Ich habe aber persönlich für mich als Überraschung so ein bisschen, ist auch eine, kommt von meiner persönlichen Sicht, die ich über die letzten Jahre hatte, dass Rookies sich und Neulinge sehr schwer tun in der Formel 1. Wir haben natürlich einen Ausreißer gehabt mit Oscar Piastri, der gleich wirklich auch in einem guten Auto gesessen ist und gut performt hat. Aber ich finde, in dieser Saison hat man wieder gesehen, dass es auch von Rookies, auch von Neulingen in Kurzeinsätzen oder auch in längeren Einsätzen gute Performance geben kann, dass man sich nicht versteifen muss auf eine alte Garde, die eh auch langsam Ablösung findet in Form, wie wir auch haben von Valtteri Bottas und Magnus. Aber wir haben jetzt eben diese Saison gesehen, dass er eben auch Neulinge in vielleicht auch etwas, entweder in langsameren Autos oder auch in Top-Autos, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Oli Bärmann Anfang der Saison gesehen haben, hatte Punkte geholt im Ferrari, hat sich da keine Blöße gegeben, hat gezeigt, es geht. Franco Colapinto, der ja auch relativ aus dem Nichts gekommen ist, unter der Saison Logan Sargeant ersetzt hat und dann auch gleich aufgezeigt hat, sich sogar ins Gespräch bei Red Bull gebracht hat. Und Liam Lawson auch, der ja jetzt auch noch nicht mal eine ganze Saison an Erfahrung hat, hat auch gleich mehrfach Punkte geholt in einem Racing Bull, der jetzt auch nicht ständig in den Punkten war. Für mich hat das dann wieder gezeigt, okay, es gibt einen großen Pool an Rookies. Sie müssen die Chance bekommen, es ist nicht einfach, aber wenn sie die Chance bekommen, können sie da sein oder kann man auch richtig gute Leute entdecken und denen hoffentlich in Zukunft auch öfter eine Chance geben, vor allem wenn erfahrene Fahrer einfach auch nicht mehr abliefern, dass man einfach den Mut hat zu sagen, okay, passt, wir holen uns einen jungen Fahrer und schauen, was wir da an Potenzial haben. Und das war für mich wieder die Überraschung in der Hinsicht, dass ich da ein bisschen von meiner alten Absicht abweichen konnte.
Mhm. Bin ich ganz bei dir. Ich finde es ja auch wichtig, dass junge Talente die Chance bekommen und wir nicht jeden von den Fahrern sehen, bis er 40 ist. Ich meine, manche Superstars würden uns stark abgehen und die wollen wir natürlich lang sehen, aber am Ende des Tages ist es ja ein kompetitiver Sport und natürlich müssen da ganz viele junge, hungrige draußen sein, die es auch gut machen. Und dieses Jahr hat es ja gezeigt, der Colapinto hat mir gut gefallen. Und es ist auch in Ordnung, wenn da unter der Saison für mich gewechselt wird, wenn einer die Leistung nicht bringt. Das ging ja auch eigentlich schon mit dem Nick de Vries los. Oder hat, sag ich mal, im Red Bull Alpha Tauri Visa Cash App Universum irgendwo Tradition und gefällt mir auch, also dass da wirklich immer Wechsel drin ist, weil wie oft haben wir uns dieses Jahr über Checo Pérez beschwert und dass der dringend Austausch gehört, bin ich immer noch der Meinung, weil es gibt so viele gute Junge, die ihre Chance wollen und wenn es einer wirklich über ein Jahr nicht bringt, dann let them race. Bin ich total dafür, also auch so gerne den Danny Rick mag, weil er mich immer gut unterhalten hat und weil er unglaublich sympathischer Typ ist. Aber wenn die Leistung nicht mehr stimmt, dann ist es, glaube ich, ganz okay, sich auf andere Lebensprojekte zu konzentrieren.
Genau. Und habt, was, wer auch immer sich zuerst melden darf, seine Überraschung des Jahres? Keiner will.
Ich habe als Überraschung habe ich Cola Pinto genommen und den so ein bisschen den Red Bull Downfall.
Ja, ich fand das habe ich
schon stark, wie es sich wieder einfach plötzlich eigentlich nichts mehr gegangen ist. Ja.
Ja, den Red Bull Downfall habe ich auch überlegt eben, ja, dass wir eigentlich diese Saison noch fix mit einem, ich glaube noch alle mit einem Durchmarsch gerechnet haben und dass man da doch scheinbar falsch abgebogen ist und die anderen Leute natürlich auch so aufgeholt haben.
Komplett, also ich hätte neben dem Red Bull Downfall, den ihr angesprochen habt, natürlich auch noch die Wiederauferstehung von Alpine in den letzten Rennen genommen, weil die ist mir bis heute nicht begreiflich.
Stimmt. Das stimmt, ja, das ist gut.
Ich dachte mir, die wären Todletzter. Und oder betteln sie da mit Sauber um den letzten Platz und dann haben die auf einmal doch nur ein solides Ergebnis eingefahren und Haas überholt. Also das war wirklich unerwartet.
Aber da merkst du, was das Gewicht ausmacht, weil das Eigentliche, was sie geändert haben, ist, dass sie Gewicht reduzieren konnten von dem Wagen, der einfach fast das ganze Jahr viel zu schwer war.
Indem sie Esteban Ocon raushauen, meinst du? Wow. Unnötigen Ballast lassen.
Ja, war gut.
Das ist auch vielleicht ist der Flavio so, komm, ich stelle mir das vor, wie so bei Space Jam, wo sie dann so sagen, ja, das ist ein Zauberwasser, das macht euch zu unfassbar guten Basketballspielern. Wirklich, das ist einfach nur Wasser und das ist in euren Köpfen. Und ich glaube, der Flavio ist auch so, komm, da habt ihr den Wunderbenzin. Und ich habe mit diesem Benzin, da werdet ihr unfassbar schnell. Und in Wirklichkeit ganz normales.
Es war immer in ihnen drin. Selbstvertrauen, sie mussten nur an sich glauben, es war nur Wasser. Mit einer kleinen Prise LSD.
Ja, schauen wir mal, was das Negative ist. Enttäuschung des Jahres. René, was hast du da für dich im Zettel?
Naja, als doch überzeugter, auch Ferrari-Enthusiast war die Enttäuschung des Jahres, dass es wieder nicht gereicht hat für den Weltmeistertitel.
Aber nächstes Jahr ist unser Jahr.
Ja, dieses Meme kenne ich auch. ich hätte es Ihnen so gewünscht. Was zu einem Ferrari-Titel, wer hätte sich nicht gefreut? Und er war greifbar, der Konstrukteurstitel. Er war wirklich in absoluter Schlagdistanz und wieder hat es nicht gereicht. Ja, also das finde ich auf der Konstrukteursseite sehr traurig. Und auf der
Aber gleichzeitig ist ein Platz 2 ja immer noch sehr, sehr gut für Ferrari in den letzten 10 Jahre, wenn man zurückblickt, einfach mal, oder?
Also es naja, ist ja sie waren so schlecht. Sie waren oft knapp dran eigentlich, wenn ich an die Fernando-Jahre denke, an die Sepp-Jahre, auch bei dem Charles Leclerc-Jahr, wo er mal Vize-Weltmeister worden ist. Also es wäre schon immer wieder mal in Schlagdistanz gewesen, aber so die letzte Entschlossenheit fehlt dann immer. Also Ferrari kann eigentlich mit einem Platz 2 nie zufrieden sein.
Ja, ich meine, ja, für die Top-Teams ist schlussendlich der Titel, das muss das Ziel sein, aber... Man war so knapp dran wie Gefühl, also seit der Podcast-Zeit von uns ja auch nicht mehr so. Also ja, ich finde, ja, aber ich bin auch ein genügsamer Typ, was soll ich sagen? Wenn wir nur der zweitbeste Formel-1-Podcast wären, wäre ich auch zufrieden. Ich meine, wir sind Gott sei Dank der Beste, aber...
Richtig.
Matti, Enttäuschung des Jahres, was hat dich untergezogen?
Ich habe eine ganz große und dann... Ja, ich fange es damit an. Ganz klar, eigentlich kennt's mich alle, Checo. Also, Checo, ja, es würde mich jetzt sehr wundern. Ich meine, allerdings, ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass er 16 Millionen kostet, wenn man ihn raushauen würde.
Das ist ja nicht mit einberechnet, was man an Sponsorgeldern verlieren würde.
Ja, also da bin ich sehr gespannt, was sich noch tut. Allerdings muss man halt sagen, wenn man nächstes Jahr, man hätte dieses Jahr Weltmeister werden können, wenn Checo halt nicht Platz 8 in der Gesamtwertung macht. Und wenn, ja, da braucht man gar nicht drum reden. Also das war ein Scheißjahr, um das mal nett auszudrücken. Er war einfach nicht auf der Höhe und darf in dem Auto eigentlich nicht drin sitzen. Und ich muss aber auch sagen, ich war dann doch auch enttäuscht von Logan Sargeant. Es war zu erwarten, dass er das, wenn man sich das letzte Jahr angeschaut hat, aber dass da irgendwie gar keine Entwicklung stattgefunden hat, fand ich enttäuschend. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht von Danny Rick. Ich dachte, dass da vielleicht noch mehr kommt, nachdem er letztes Jahr in das Auto gesetzt hat. Und eigentlich ist er von Yuki dominiert worden. Und auch das war dann zurecht, dass man ihn irgendwie einmal raushaut. Wie man das macht, ist so eine Sache. Man hätte es ihm vielleicht früher kommunizieren können. Aber ja.
Es war verständlich, aber ich verstehe es, ja. Man hat dann auch, es war auch medial dieser Aufbau, ja. Man, du bist auch gegangen von, er könnte Dzeko ersetzen beim großen Team, bis zu, er fliegt einfach komplett raus. Also das ist ja dieses...
Das ist sehr schnell gegangen gerade. Aber vielleicht auch, vielleicht hat man das intern doch mehr kommuniziert. Medial ist es einfach genau, so rübergekommen. Ja. Ja, und ja, da war für mich einfach zu wenig. Gerade im Vergleich, Yuki war da so konstant. Und eben wie du sagst, für das, dass man ihn gehandelt hat, man tauscht ihn mit Dzeko aus, war das einfach gar nichts.
Voll. Ja, nee, ich habe auch, natürlich habe ich als Enttäuschung gesagt, dass wir immer noch nicht, wir sind die letzte Folge, wir reden ein halbes Jahr über nichts anderes und dann haben die nicht mal den Anstand, uns zur letzten Folge noch zu verraten, was mit Dzeko Peres passiert. Ich meine, Leute.
Wir haben gedacht, uns werden die Ereignisse überholen.
Ja, und dann wissen wir es jetzt immer noch nicht. Ich bin wirklich, wirklich ein bisschen böse. Also allein deswegen, aber natürlich, ja, Dzekos Performance war noch enttäuschender eigentlich, als dass wir da so hängen gelassen werden. Ich habe noch sowas dazu, etwas, was ich finde, dass wir jetzt in so fortgeschrittener Zeit dieses Sportes, die versuchen global noch mehr an Bedeutung zu gewinnen. Schaffen sie auch. Sie gewinnen Fans weltweit und man will sich da etablieren als so eine Art, als dieser Spitzensport, Motorsport. Und dann gibt es aber immer noch so Punkte wie diese ewige Diskussion über diese Strafen- und Regelauslegung. Das ist so unwürdig. Und dann fängt es auch noch an, dass es diese Schlammschlacht gibt zwischen vier, insbesondere den vier Präsidenten und den Fahrern. Und ich weiß nicht, das ist, dass du nicht mal da hier in deiner eigenen Organisation da irgendwie aufkehrst, dich aber hauptsächlich nur darum kümmerst, dass das Ganze vermarktbar ist, aber nicht den eigenen Sport erstmal hinterfragen und die eigene Herangehensweise hinterfragen, ist für mich definitiv enttäuschend, weil da erwarte ich mir mehr Professionalität, wenn man diese Größe haben will und halten will. Dann darf es nicht darum gehen, ob die Fahrer am Funk schimpfen oder eben ob's Ketteln tragen oder und dann darfst du auch nicht einfach sagen, wenn dich jemand fragt, wie schaut's eigentlich aus mit fix angestellten Stewards, die Regeln durchsetzen und dann sagen, ja, wer soll das bezahlen? Ich meine, ein Multimilliarden-Sport-Franchise, das jedes Jahr an Bedeutung gewinnt und an Wert steigert, kannst nicht fragen, ob ich ein paar Leute anstellen kann, die sich darum kümmern, dass alles fair abläuft und nach den Regeln.
Überraschung,
abläuft.
Es gibt Schiedsrichter in jeder anderen Sportart, die bezahlt werden.
Die es auch nicht hauptberuflich machen, muss man sagen. Selbst die Spitzenschiedsrichter. Aber nichtsdestotrotz, wie schwierig kann das sein? Dass du noch, lass es 10 Hanseln sein, die du halt dann zu den Rennen fliegst, die können das gerade ja nicht fett machen. Also dann ladest halt 10 weniger, weiß ich nicht, Popstars, Schauspieler und so weiter ein, die dann am
Kult rumlaufen. Wir reden da ja nicht über Profis. Zu 10 Popstars, ganz ehrlich. Also die kriegen ja eine Gage, die du nie an die 10 Schiedsrichter zahlen würdest.
Ja, also ich finde,
ja, das ist schon absurd, oder? Wenn ich mir überlege, in jedem anderen Sport der Welt fliegt die Schiedsrichter-Crew ja auch mit, das ist wurscht. Und da gibt es kleinere Sportarten. Wenn ich an Dart denke, sind es die gleichen Caller und die gleichen Personen. Bei der ATP-Tour und so ein Chair-Umpire verdient auch nicht die Welt. Die Linienrichter haben sie durch Kameras ersetzt. Also das könnte man sich schon leisten, weil man hat ja die Kohle halb funktionierenden oder nicht funktionierenden Diktatur, Monarchie, Demokratie zu fahren. Dann werden die wohl, weiß ich nicht, ein Kernteam aus 30 Schiedsrichtern mitnehmen können.
Ja, ganz ehrlich, die Länder zahlen ja auch dafür, dass der Grand Prix überhaupt bei ihnen stattfindet. Und es lässt sich die Formel 1 jetzt nicht gerade wenig dafür zahlen.
Ich schätze auch, dass die paar Zehntausende, die das kosten würde, wenn du die irgendwo aufschlägst bei irgendeiner Veranstalter, ich glaube nicht, dass die deswegen abspringen werden. Also es ist finanzierbar. Und ja, das ist einfach aber so ein, ja, ich weiß nicht, dass die Leute sich das so aufspielen und sich so in diesen Mittelpunkt drücken. Dann wird auch noch der Rennleiter da rausgehaut, mitten während der Saison. Also,
das war auch.
Also, ja, das ist für mich,
ja.
Also, das ist.
Einer Formel 1 unwürdig.
Genau, und einfach, solche Sachen müssen besser werden. Also, die dürfen nicht einfach noch schlechter werden, irgendwie im Laufe der Geschichte der Formel 1. Das ist für mich, gerade wenn man diese Rolle einnehmen will, inakzeptabel. Gut, Leute, wir haben jetzt noch einen Punkt von uns und dann haben wir noch ein paar eingesendete Fragen, aber ich glaube, das geht eh teilweise so einher. Ich habe noch das Highlight des Jahres. Fange ich einfach an und für mich ist das Highlight des Jahres gewesen und damit auch das Rennen des Jahres war für mich der Brasilien Grand Prix, weil das war für mich irgendwie so ein, ich glaube, das kannst du über die ganze, wenn ich jetzt allein nur an die Overtake-Zeit denke, kannst du das auf jeden Fall in die, ja, wenn es nicht das beste oder spannendste, unterhaltsamste Rennen war, dann sicher Top 3 packen und es ist irgendwie sowas iconic für mich, so, okay, das ist wie so ein 7-1 von Deutschland gegen Brasilien oder so, irgendwie, da hast du was gesehen, was diesen Sport auch besonders macht, was einen Fahrer besonders macht und wo du siehst, was es ausmacht, dass du da auch noch, ja, nicht nur das Auto geil sein muss, sondern auch, dass das Fahrer da gut fahren können muss und es war für mich auf jeden Fall ein Highlight des Jahres und damit auch das Rennen des Jahres. Mit dir, René, wer will als nächstes?
Dann mache ich. Für mich war das, wenn man das so sagt, ja, Brasilien verstehe ich. Brasilien war für mich das Rennen des Jahres. Als Highlight des Jahres habe ich, es ist nicht ein Highlight, es sind so praktisch so drei, die so einhergehen. Ich habe die Heimsiege von Lewis und Silverstone als Highlight. Ich habe den Heimsieg von Charles in Monaco. Das war auch. Mhm. Das war irgendwie notwendig, dass das jetzt irgendwann einmal passiert, weil in Monaco sehr viel Pech gehabt. Und dann Ferrari im Heimatland gewinnen, ich meine, es gibt nichts Geileres. Das waren für mich so alles, es hat gut dieses Jahr zusammengepasst. Und endlich seit Jahren, muss man halt echt sagen, dass der Lewis wieder ein Rennen gewinnt, noch dazu daheim. Ich weiß nicht, Silverstone 9-mal jetzt gewonnen, glaube ich. Also ganz absurde Zahlen eigentlich und ja, das war für mich so die kleinen Highlights.
Das ist sehr gut, ja, das ist diese Heimsiege.
Ich hätte jetzt gehofft, mir bleibt ein kreatives Highlight zum Sagen, weil ich hätte Brasilien genommen und Silverstone. Man sieht, dass wir immerhin den gleichen Geschmack haben. Ja. Für mich persönlich war es ein bisschen emotionaler natürlich in Silverstone, weil ich mich sehr gefreut habe, dass der Lewis nochmal Erfolg haben durfte, auch mit Mercedes, weil es ja doch eine ziemliche Durststrecke war und nach der sehr guten gemeinsamen Partnerschaft, die dann irgendwo ein bisschen Sand im Getriebe war. Und das hat mich sehr gefreut, dass er diese Saison nicht ohne Sieg von dannen gezogen ist. Und ich meine, muss man ja auch sagen, für mich ein emotionaler Moment. Der Lewis verlässt Mercedes. Es war schon, eine Ära geht zu Ende.
Ja, das stimmt. Das Schöne ist, er verlässt ja nicht die Formel 1.
Das nicht, aber ich glaube, man muss sagen, perspektivisch bewegen
wird
uns
nicht
darauf
nochmal zumal gewinnen.
Ja, der wird den Toto beerben, wirst sehen. Irgendwann einmal, in 20 Jahren.
Finde ich gut.
Nein, und dann ja. Und Max bei Red Bull und dann haben wir diesen Beef wieder. Dann können sie sich in der Pressekonferenz
Max
wieder.
Als neuer Christian Horner und Lewis als neuer Toto. Ziemlich gut.
Ja, und eben Rennen des Jahres war eben auch schon eine Frage von einer Einsendung, so kriegt so heißt's. Und wir haben da noch so ein paar andere, die ich auch eine sehr gute Auswahl fand. Wir haben ja natürlich auch diese Saison, war eine Saison der Abschiede, wir haben einige Fahrerwechsel, wir haben einige Fahrer, die dann nicht mehr in der Formel 1 fahren werden, wahrscheinlich. Und da war die Frage, welchen Fahrer ihr denn am meisten vermissen werdet. Und René, jetzt darfst du anfangen.
Am meisten vermissen werde ich Danny Rick. Ja. Also muss ich sagen, Danny Rick war halt eine schillernde Figur auf und abseits der Rennstrecke und einfach eine Person mit einfach großer Sympathie. Das Gute ist, er ist ein geschickter Geschäftsmann, er bleibt uns ja in den sozialen Medien jedenfalls erhalten, aber er war halt wirklich ein sehr greifbarer Mensch. Und daneben natürlich auch Valtteri Bottas, der eben in den 3 Jahren bei Sauber, die er dann auch Mercedes hat, so richtig gereift ist als Content Creator, Unternehmer und Persönlichkeit. Also ich finde, der Valtteri hat jedes Jahr noch mehr Profil und Spaß in die Formel 1 gebracht. Die beiden werde ich sehr vermissen.
Ja, ich habe auch Valtteri aufgeschrieben, der so, keine Ahnung, wenn man ist das auch schon lange dabei, seit 2013, 14 sowas in der Formel 1, war jetzt auch eine lange Zeit und hat tolle Rennen gehabt und sehr erfolgreiche Rennen gehabt. Und wie du sagst, sein Content, seitdem er von Mercedes weg ist, ist er da so stark geworden. Ich bin sehr gespannt, wo ihn seine Reise hintreibt.
Ist als Person und immer interessanter geworden. What's next? Wir werden sehen, ja. Aber ja, er ist immer spannender geworden als Person. Und deswegen, ja. Na, aber es ist aber, glaube ich, auch trotzdem, muss man sagen, irgendwo gut, dass er es jetzt geschafft hat und hinter sich hat. Sie war eh lang, die Formel 1-Karriere. Und natürlich, es waren nicht einmal Punkte drin dieses Jahr mit dem Auto, so gesehen. Ist schon gut.
Ja gut, aber das Auto war halt
wirklich... Nein, klar, also das liegt nicht an ihm. Er ist einer der erfolgreichsten Fahrer, wenn du überlegst, wie viele Podeste, Vize-Weltmeistertitel und...
Ich muss Sauber auch in die Enttäuschung des Jahres reinschreiben.
Aber haben wir wirklich mehr erwartet von Sauber?
Ja, aber... Also, dass die so weit hinten herumkumpeln, ich meine, da ist ja gar nichts gegangen, die waren ja einfach wirklich jedes Rennen letzter. Ist halt...
Ja, das stimmt schon. Also das... Aber ja... Hat man es erwartet? Wahrscheinlich nicht. Aber hätte man es erwarten sollen dürfen?
Wahrscheinlich.
Definitiv. Ja. Das würde ich auch so unterschreiben, ja. Ja, bei mir ist es, ich habe mir gedacht, am meisten werde ich vermissen Carlos Sainz auf dem Podium. Mhm. Im Spitzenfeld, das ist für mich der Ferrari Carlos ist für mich der Wechsel oder diese Fahrerentscheidung, die mir am meisten wehtut. Finde ich, weil es auch mit die unverdienteste ist, nach so einer starken Saison dann quasi zu Williams gehen zu müssen, unter Anführungszeichen, ist da für mich etwas, ja, wo ich dann Carlos eben in der Präsenz der Top-Teams vermissen werde. Wenn man es im klassischen Sinn betrachtet, wäre es für mich dann auch Valtteri. An Danny habe ich jetzt gar nicht gedacht, weil er schon während der Saison sich verabschiedet hat, aber auch da ist natürlich. Sind das zwei so jetzt Persönlichkeiten, die ich gerade als, ja, auch als abseits der Strecke und auf Social Media und in den Interviews und so, das waren einfach immer sehr, ja, unterhaltsame Charaktere und da gibt es gar nicht so viele, die ich da einschätzen würde, dass sie da diese Rolle fühlen können. Und ja, das finde ich auch und gerade natürlich auch, weil es welche sind, die doch auch eine Ära der Formel 1 geprägt haben. Da ist das dann natürlich dementsprechend emotional für mich. Und ja, ich habe es als Überraschung des Jahres gehabt. Der nächste Punkt wäre für die, die natürlich aufstreben werden. Wir haben auch nächstes Jahr wieder einige neue Fahrer, einige Rookies. Und da gab es die Frage, welcher Rookie, auf welchen Rookie freut ihr euch am meisten? Wo sind die Erwartungen auch besonders groß natürlich? Und Matti?
Ja, gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort, oder?
Lewis Hamilton 2.0.
Young Driver.
Wird der Kimi Weltmeister im ersten Jahr? Wir werden es erfahren. Nein, ich bin auf den Kimi einfach sehr gespannt. Der Hype um ihn ist ja riesengroß, über die letzten Jahre ja schon gewesen. Und wenn er so gefahren ist, man hat schon in manchen Rennen sein Talent in der Formel 2 mitbekommen. Ich bin aber sehr gespannt. Ich meine, in seinem kurzen Ausflug, wo war denn das? War das nicht eben Monza, ja, wo sie ihn vorgestellt haben? Da ist er nicht lang mitgefahren. Da hat er das Auto schnell geschrottet. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie schnell. Es ist eigentlich eine Frage, wie schnell kann er sich an die Formel 1 anpassen? Ist es so schnell, dass er jetzt länger bleiben kann? Oder braucht er zu lange, weil ich schätze in Toto nicht so ein, dass er eine sehr, sehr lange Zündschnur hat. Und ich kann mir da gut vorstellen, wenn der Kimi, er wird ihn nicht aus dem Team werfen, aber wenn er im ersten halben Jahr, wenn das gar nicht funktioniert, dann wird er ihn auswechseln gegen zum Beispiel Valtteri und dass der Kimi in der F2 irgendwo weiterfährt, bis er mehr Erfahrung hat, weil viele Rennen hat er nicht in der F2 bestritten. Oder in der F3. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Ja.
Ja, muss ich sagen, habe ich auch. Ich war auch Kimi natürlich, weil es da die, ja, weil einfach der Kontrast Erwartungshaltung und so weiter ist einfach da. Und ja, so jung und es ist Mercedes eben, das Auto funktioniert. Das heißt, man kann Siege erwarten fast schon in der ersten Saison. Man hat es dieses Jahr auch geschafft. Also ich glaube, wenn er nicht zumindest einige Podien dabei sind, könnte man von einer vielleicht Enttäuschung sprechen, schon mal in der ersten Saison. Ich bin gespannt, wie lange man ihm gibt, bis die Erwartungen hoch sind. Die sind in der Formel 1 normalerweise kurz, also, und Mercedes als erfolgsverwöhntes Team, weiß ich nicht, wie lange man da zuwartet auch, aber vielleicht erfüllt er auch die Erwartungen komplett. Und sonst haben wir auch so, finde ich auch, Bortoletto könnte interessant werden, sitzt halt leider in einem Auto, das weniger spannend ist.
Der wird wieder sehr schwer zum Einordnen sein.
Ja, genau, der wird es schwer haben. Hat aber jetzt ja die Formel 2 gewonnen. Ist da auch in einer guten Gesellschaft von Formel 2-Siegern. Also da kann man zumindest von ein bisschen Qualität ausgehen. Und ja, ich hoffe, dass man zumindest ansatzweise mitkriegen kann, wo seine Leistung ist. Ich meine, man hat Nico Hülkenberg als Gradmesser. Und ich finde, das ist auch schon mal nicht schlecht, dass du da nicht zwei Rookies hast oder so, wo du sagst, kannst den einen oder nicht einschätzen im Vergleich zum anderen. Aber je nachdem, wie er sich gegen Nico schlägt, glaube ich, könnte das interessant sein.
Ja, ich bin angespannt. Aber ich muss aber jetzt zu Kimi sagen, seid ihr so sicher, dass der Mercedes so super siegfähig ist? Also dieses Jahr hat er jetzt nicht ausgeschaut. Jahr auch nicht.
Ja, aber es hat trotzdem gereicht doch ein paar Mal für dieses Jahr. Also,
aber ich sehe es jetzt nicht um den Weltmeistertitel mitfahren.
Also Nein, das war natürlich nicht. Aber wenn man sich anschaut, dass der Lewis und der George doch regelmäßig, die hatten doch eine Regelmäßigkeit am Podien, würde ich sagen. Und natürlich, wenn er jede Woche rauscrasht oder solche Leistungen bringt wie Checo, glaube ich, hat der Toto eine wesentlich kürzere Zündschnur als der Christian. Und ich glaube, der wartet kein Jahr, dass der Kimi das Auto da ruiniert.
Ach so, ja, da stimme ich dazu.
Also er wird schon, ich würde jetzt alles drauf wetten, dass George die Nummer 1 in dem Team ist und George hat auch dieses Jahr in Lewis geschlagen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass der Kimi da in George schlagen wird.
Bin ich mir nicht sicher, weil Lewis hat es nicht mehr gefreut. Also die Frage ist, wenn der Kimi da hochmotiviert
kommt. Ja, aber im Qualifying, schaut euch die Qualifying-Dings an. Das hat der George
kann richtig sowas mit von dominiert. Ich stelle mir George also als Teamkollegen vor, der richtig sehr anlegen wird mit dem Kimi. Also das kann spicy werden.
Ja, aber der Kimi hat eigentlich nicht viel zu melden in dem Team. Jetzt gerade am Anfang. Und da kommt das Rookie rein, der muss einmal ein paar Runden abschnüren. Der George hat schon...
Aber kannst du dir wie das damals war, wie Charles Leclerc gekommen ist und Sepp da war? Und Leclerc sofort Sepp angegriffen hat.
Ja, aber Charles ist in einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Erfahrung reinkommen. Der ist als F2-Sieger reinkommen.
Ja, der ist ja vorher Saison im Sauber gefahren, der Charles.
Der ist auch im Sauber gefahren. Der hat schon Erfahrung gehabt. Der Kimi hat praktisch keine Erfahrung. Ja,
bin gespannt.
Also ich glaube nicht, dass der Kimi da mit einer Attitude reinkommt. So wirkt er in ein bisschen, was man von ihm mitbekommen hat, wirkt er auch nicht so. Die Erwartung ist allerdings sehr hoch an den Kimi. Das muss man halt auch sagen, weil man redet schon davon, dass er ein Lewis, ein Max 2.0 ist. Also die Erwartung ist sehr hoch, dass er doch liefert. Und eigentlich wäre es natürlich super für alle, wenn der Kimi auch liefert, so wie es Max und Lewis dann getan haben. Die haben ja beide gleich im ersten Jahr. Lewis im ersten Jahr mit McLaren seinen ersten Sieg eingeholt. Glaube ich, Kanada war das. Und Max im ersten Jahr zu
Barcelona, oder? Oder war das das erste Jahr?
Naja, ich weiß nicht, ob er da gewonnen, ob das das erste Jahr war, wo er in der Formel 1 war.
War das Toro Rosso sogar noch, oder?
Nein, den Sieg hat er geholt mit Red Bull, aber er ist im ersten Jahr promoted worden zu Red Bull.
Ah, so.
Und ich glaube, im zweiten hat er es dann gewonnen.
Ja, stimmt, aber was war das? Daniel Kwiat, ja. Der Kwiat ist raus, der Torpedo Kwiat.
Also auch da, weißt du, was ich meine? Das ist schon Max aus, wahnsinnig jung, wie alt war er? 16 oder sowas. Also das ist schon, die Erwartungshaltung an den Kimi ist sehr, sehr hoch. Das ist auch ein Druck, glaube ich. Also ich bin sehr gespannt. Deswegen freue ich mich sehr auf ihn.
Genau, Max hat das erste Rennen gewonnen in Spanien mit Red Bull.
Ach, ja.
Und bei seinem zweiten Rennen im Toro Rosso hat er Punkte geholt schon. Also ja.
Also an dem wird Antonelli definitiv gemessen werden.
Ja, und das ist die Frage auch, dass du handeln kannst, eben die mediale Aufmerksamkeit.
Also halt. Punkte mit dem Mercedes muss er definitiv jede Woche holen.
Ja, das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Und eben, es spielt dann halt auch eine Rolle, wie viel machst das Auto kaputt. Also mit relativ wenig Rennerfahrung in solchen Autos kann das natürlich auch eine Rolle spielen. Und ja, ich weiß nicht, wie lange man sich das halt dann anschaut. Gut, die Erwartungen sind hoch. Die Erwartungen sind hoch. Ich würde sagen, als letzten Punkt machen wir noch die ja viel zu frühe Prediction, wer denn Weltmeister wird nächstes Jahr, damit wir uns dann, damit das entweder komplett vergessen dann nächstes Jahr oder uns natürlich rühmen, dass wir so viel wissen, dass wir es schon so weit im Voraus vorgesehen haben. Und René, darf ich dich bitten, wer ist deine Weltmeister?
So wie jedes Jahr ist der Wunsch, der Vater des Gedanken, Lewis Hamilton im Ferrari mit Ferrari-Teamtitel.
Also, lustig, ich schließe mich dem komplett an, weil ich habe das auch aufgeschrieben. Er hat Ferrari als Konstrukteur und Lewis als...
Weißt du, dann hat er die Formel 1 durchgespielt, dann kann er sagen, danke Leute, scheiß drauf.
Ganz ehrlich, der Lewis, also mein Gedanke daran war jetzt, der Ferrari war dieses Jahr schon sehr knapp dran und der Lewis ist der bessere Fahrer wie der Lando und deswegen ist es eigentlich... ganz leichte Mathematik. Der Lewis hat die Routine, der holt sich seinen 8. Titel, den ersten mit Ferrari und macht uns alle glücklich.
Man muss ja sagen, er hat ja eh schon 8 Titel als Konstrukteur mitgenommen eigentlich, also als Team-Member, oder? Weil, muss man den Rosberg-Titel noch dazugeben?
Das stimmt, ja.
Aber ist McLaren damals Konstrukteur?
Sind sie nicht doch Konstrukteur? 21 sind es auch Konstrukteur.
Stimmt, ja, deswegen hat er 8.
Ja, stimmt, hat er 8. Ja. Ja, auch der Vorrat,
McLaren ist ja nicht Konstrukteur-Titel
mitnehmen, fertig.
Ja. Ach so, stimmt, genau, McLaren ist ja nicht Konstrukteur.
Stimmt. Und Charles Vize-Weltmeister, damit er auch was davon hat.
Und dann muss man sagen, dann darf der Charles endlich Weltmeister werden.
Dann darf er Weltmeister werden.
Wenn Lewis erstmal in den Sonnenuntergang geritten ist.
Ja, weißt du, ganz ehrlich, natürlich würde ich Charles den Titel gönnen, aber es ist mir noch viel wichtiger, dass Lewis den auch
nicht hat. Er hat mit 7 einfach zu wenig.
Der hat dann nicht genug Erfolge gefeiert.
Ich wäre froh, ich möchte allein das Drama sehen, wie die Dynamik zwischen Charles und Lewis wäre, wenn es da wirklich zu einem, ja, wenn Charles so quasi zum Zweierfahrer da demoted wird, weil man merkt, okay, mit Lewis haben wir die Chance da auf den Titel. Bin ich sehr gespannt.
Das wäre für Charles Mental Health, wo ich mir immer denke, das kann nie ganz gut sein bei dem Team, nicht förderlich.
Ich glaube, die 30 Millionen, die er im Jahr kriegt, die machen schon viel Wett.
Ja, ich habe es ein bisschen langweilig. Ich habe dann doch auch nochmal Max Verstappen, obwohl ich sagen würde, ich glaube, es wird die spannendste Saison seit 2021. Ich glaube auch, dass es noch knapper wird als dieses Jahr. Ich rechne da damit, dass, außer es ja, haben wieder Teams einen kompletten Einfall, glaube ich, dass wir einen sehr spannenden Kampf haben vorne. Ich glaube, dass wenn das so, sag ich mal, wird wie die letzten 4, 5, 6 Rennen, dass wir da sehr ausgeglichen sind. Und ich hoffe auch natürlich, dass da nicht ein Team jetzt daherkommt und dominant ist, sei es Ferrari, sei es McLaren oder wieder Red Bull.
Oder Mercedes.
Oder, ja, Entschuldigung,
natürlich. George Weltmeister, auch möglich, 25.
Auch möglich. Aber nee, ich glaube, es wird sehr knapp. Ich sehe nur, wenn ich jetzt Geld setzen müsste oder es vorhersagen müsste, würde ich Max Verstappen sagen, weil ich glaube eben, dass er am konstantesten ist, dass er auch mit einem Auto, das leicht unterlegen ist, gewinnen kann. Und dementsprechend wäre darauf mein Geld. Natürlich für die Storyline wäre Lewis in Ferrari natürlich unfassbar spannend. Oder auch Kimi im Mercedes, auch das wäre natürlich eine Story. Ich möchte ja eigentlich die Storylines haben. Also ich brauche, deswegen verstehe ich die Faszination dafür und drücke auch da ein bisschen die Daumen, dass wir es zumindest im einen spannenden Kampf und aber coole Geschichten haben werden. Ja, Leute, das waren eigentlich sehr viele Punkte besprochen, die wir besprochen haben. Haben hier noch ein bisschen eine längere Folge hier zum Saisonabschluss für euch rausgehauen, glaube ich, und hoffentlich auch eine unterhaltsame für euch. So unterhaltsam, dass ihr dann auch wieder einschaltet, wenn es dann wieder nächstes Jahr weitergeht. Wir haben normalerweise, glaube ich, sind wir immer so um die Tests herum wieder zurückgekommen. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Je nachdem auch, was es natürlich zu berichten gibt, wann es so richtig wieder Fahrt aufnimmt in der Formel 1. Und wir werden auf jeden Fall dann in der einen oder anderen Form dann wieder zurückkommen und uns natürlich auch ankündigen über Instagram und abonniert uns sicherheitshalber schon mal auf allen Kanälen, wenn es soweit ist. Wenn ihr merkt, in der Formel 1 tut sich gerade wieder viel, schauen wir mal, ob Overtake nicht auch wieder da ist, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass wir es auch hinbekommen, uns da wieder dazuzuschalten. und uns einzuschalten und uns einzumischen, unsere Meinung kundzutun, ob sie wem interessiert oder nicht. Das ist uns meistens egal.
Wir werden sie trotzdem absondern.
Wir werden sie trotzdem abgeben. Jaco Perez. Und ich hole mir meinen Kaffee, wenn Jaco Perez 2025 an den Start geht in Australien.
Und du setzt auf irgendeinem Red Bull-Sieg. Naja, viel Spaß.
Ich habe nie behauptet, dass ich Konstrukteursweltmeister werde.
Ja, aber der kostet so viel Geld, die können das Auto nicht mehr weiterentwickeln. Weißt?
So hat das so mit dem Jaco wird es nicht billig.
Das möchte ich noch kurz erwähnen. Das hast nur du geschickt, oder, René? Das Video vom Jaco, wo er seinen Tequila Patron? Da an die ganzen Mitarbeiter verschenkt. Ja,
2000 Flaschen, Patron.
Ja, ja, super. Der kostet ihnen den Bonus und nachher schenkt er ihnen seinen eigenen Patron. Toll. Haben sie sicher alle gefreut.
Schön.
Ja. Ob es den nächstes Jahr dann auch geben wird, das werden wir natürlich auch sehen, wenn er dann fährt. Viele Punkte noch zu besprechen, viel zu erwarten und ja, wie gesagt, wir kommen rechtzeitig zurück, um dann vor der Saison aufzuarbeiten und dann pünktlich zur Saison natürlich wieder Rennen zu analysieren und hoffentlich schaltet ihr dann auch wieder ein. Und jetzt noch ist eigentlich sind jetzt Mitte Dezember, also kann man euch schon mal frohe Feiertage wünschen, guten Rutsch ins neue Jahr und wir drücken natürlich die Daumen auf ein gutes Formel 1 Jahr 2025. Bis dahin bleibt's brav, bleibt's gesund und René, das letzte Mal in diesem Jahr.
Wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Ciao.
Ciao.
Ciao.